Gottesdienst zum 31.07.2016. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit diesen Worten aus Psalm 33 begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Israelsonntag. Wir sind es ja gewohnt, als Einzelne uns vor Gott zu stellen. Gott sieht aber nicht nur dich und mich als Einzelne an. Er formt, leitet und begleitet auch die Geschichte von Gemeinschaften und Völkern. Dabei ist ihm ein Volk sehr kostbar, das Volk Israel. So feiern wir heute die Treue Gottes zu seinem Volk, dem jüdischen Volk. In der Lesung aus dem zweiten Buch Mose vergegenwärtigen wir uns, wie Gott seinen Bund mit Israel am Sinai schließt. Später hält Paulus die Auszeichnungen, die Besonderheit Israels fest, die auch nach dem Tod Jesu und seiner Auferweckung gültig bleiben. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Thank you.
Lasst uns zusammen beten. Herr, unser Gott, du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Weg, den du mit deinem Volk gegangen bist, macht vor allem eines deutlich: deine unwandelbare Treue. Immer wieder hast du dein Volk von seinen verkehrten Wegen zurückgerufen durch deine Propheten. Deine Verheißungen hast du erfüllt und deine Liebe gilt ihnen auch heute noch. Du wirst sie durch deine Treue zum Ziel bringen. Das ermutigt auch uns, dass deine Treue, deine Liebe und deine Verheißungen uns durchtragen, uns zu deinem Ziel tragen. So richte unseren Blick immer wieder auf dich, damit wir in den Wirren dieser Zeit nicht mutlos werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Die Lesung für heute kommt aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 8, die Ankunft am Berg Sinai. Genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern auserwählen. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Mose ging zurück, rief die Sippenoberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel war sich einig: Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Mose überbrachte ihre Entscheidung dem Herrn. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen darauf antworten mit dem gemeinsamen Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Thank you.
schön, euch so beschwingt mitzuerleben. Das ist so eine beschwingte Melodie, ihr kennt sie, sie kommt aus Israel, schwingt in uns und da dürfen wir ganz fröhlich heute eigentlich feiern. Uns an Israel erinnern, an den langen Weg Gottes mit einem Volk, mit Menschen wie du und ich, erwählt, treu gehalten. Und da dürfen wir heute eintauchen und mitfeiern. Jetzt ist es aber so, wir kommen aus einer Predigtreihe, die ging ums Kreuz Christi, also um etwas sehr Zentrales, Christliches. Und ich bin jemand, der länger an Themen dran ist. Und ich schaffe manchmal den Wechsel zum nächsten Thema nicht so schnell. Jetzt habe ich also die Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Ein Teil geht noch einmal dem Kreuz Christi. Da ist noch etwas, was ich euch unbedingt sagen muss. Da komme ich nicht dran vorbei. Aber Römer 9, 1 bis 3 oder 1 bis 5 ist auch so kostbar. Also, da wir heute kein Abendmahl und keine weiteren rituellen Dinge heute hier feiern, werden wir uns länger der Predigt widmen und ihr dürft mir zuhören. Zwischendurch dürft ihr auch aufstehen und die Fenster aufmachen. Ihr müsst mir nur die Erlaubnis geben, dass ich euch eine Geschichte am Anfang erzähle. Es geht mir darum, noch einmal euch darzustellen und euch zu umwerben für die Kraft des Kreuzes Christi. Eine Frau, nennen wir sie Anna, war völlig niedergeschlagen und zutiefst erschüttert, als sie herausfand, dass ihre Tochter als Kind von ihrem damaligen Ehemann sexuell missbraucht worden war. Und sie warf sich selbst Mitschuld vor, weil sie das kleine Mädchen nicht besser geschützt hatte. Und es ging ihr so schlecht damit, dass sie fürchtete, dass sie sich selbst etwas antun würde. Und deswegen suchte sie seelsorgerlichen Rat bei einem älteren Priester, einem Jesuiten, den sie in der Schule schon einmal kennengelernt hatte. Da war er damals ihr Lehrer gewesen. In seinem Arbeitszimmer brach sie dann weinend zusammen. "Bitte, bitte helfen Sie mir", schluchzte sie. Er hörte sich ihre Geschichte an, still saß er neben ihr, während sie bitterlich weinte. Als sie dann langsam ruhiger wurde, dann nahm er vorsichtig eine ihrer Hände und zeichnete mit seinen Fingern einen kleinen Kreis in ihre Handinnenseite. "Das", sagte er, "ist der Ort, wo du lebst. Es ist ein schmerzhafter Ort. Ein Ort, wo man sich tritt und schreit und sich tief, tief verletzt. Diesen Ort kannst du nicht vermeiden." Dann umschloss er ihre ganze Hand mit der seinen und sagte: "Aber wenn du kannst", fuhr er fort, "dann versuche dich auch daran zu erinnern, da gibt es eine größere Dimension, in der alles ganz ist. Es ist das Reich Gottes und das ist ein gnadenvoller Raum und dein Leben kann sich darin entfalten. Die Schmerzen." Und er öffnete ihre Hand wieder, berührte den Kreis in der Mitte der Handinnenseite. "Sie sind immer in Gottes Liebe gehalten. Da du beides kennst, die Schmerzen und die Liebe, werden deine Wunden heilen." Anna fühlte eine Woge von Erbarmen von den Händen des Priesters fließen und sie umgeben. Sie spürte die Einladung, sich der liebevollen Gegenwart Gottes zu überlassen. Je mehr sie losließ, desto mehr fühlte sie sich getragen. Und als sie durch die Liebe Gottes dann ganz gehalten wurde, wurde ihr klar: "Ja, ich war blind und ignorant gewesen. Durch mich entstand schlimmer, unheilbarer Schaden. Aber ich bin nicht verachtenswert und ich bin nicht böse, sondern der Liebe Gottes wert. Das ist eine Kreuzesgeschichte. Deswegen, weil der Priester natürlich nicht umsonst die Handinnenfläche genommen hat als Schmerzpunkt, wo einen das Leben durchbohrt und es dann doch umschlossen hat. Jesus Christus, der sich auch so gefühlt hat, durchbohrt, aber letztendlich getragen von Gottes Liebe. Jesus Christus, der diesen Kraftstrom für uns freigemacht hat, damit wir ebenso eintauchen können. Nicht nur um schöne Emotionen zu haben, wie ich bin geborgen in Gottes Liebe, das ist gut. Auch um der Klarheit willen und um der Wahrheit willen ins Gesicht schauen zu können, ohne an sich zu zerbrechen. Das ist die Kraft des Kreuzes. Klarheit und Gnade. Soweit die Geschichte. Jetzt bitte ich kurz, dass wir eine Pause machen mit etwas Musik und dann schauen wir uns Römer 9, 1 bis 3 an. Ich lese aus Römer 9, die Verse 1 bis 3. Paulus schreibt, was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist, dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Vielleicht hat sie die Geschichte von Anna berührt und sie konnten den Schmerz und die Traurigkeit von Anna mitempfinden. Ach, denke ich mir, es gibt so viel Schmerzen und so viel Leid, dass einem richtig traurig ums Herz werden kann. Ich hatte ursprünglich eine lange Liste von Punkten hier stehen, wenn ich die Nachrichten anschaue, wo es einem schwer ums Herz werden kann, über die vielen Menschen, die so viel Schweres jetzt durchlaufen, 50 Millionen Flüchtlinge und so weiter. Also, wenn man sich darauf einlässt, wird einem auch schwer ums Herz. Und mit dieser Traurigkeit, glaube ich, ist es gut, diesen Predigttext anzuschauen. Paulus schreibt ja als trauriger Mensch. Und er schreibt, ich habe große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen. Warum? Paulus ist in einem Dilemma, könnte man ganz vorsichtig sagen, aber das beschreibt es viel zu freundlich. Paulus ist hin und her gerissen. Warum? Weil sich die Juden, das Volk seiner eigenen nächsten Verwandten, weil sich diese Jesus Christus verweigern. Versteht er aber doch selber die Botschaft Jesu, sein Leiden, Sterben und Auferstehen als eine Erfüllung der Verheißungen an Israel. Aber die Seinen verweigert sich. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, wie soll ich reagieren? Was tun? Soll ich mich von ihnen abwenden? Aber das ist für ihn ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist es für ihn, sich von Israel abzuwenden. Es sind diejenigen, die ihn getragen haben. Seine Ahnen, seine Väter, diejenigen, die ihn ins Leben getragen haben und diejenigen, die ihm etwas schon hineingelegt haben. Eine Botschaft von Gott, ein Wissen um Gott, ein Wissen um Gottes Verheißungen und seine Treue. Wie sich von diesem Volk lösen, das geht gar nicht für Paulus. Diese Haltung, beides zu halten, die Diskrepanz auszuhalten, das eigene Volk, das Jesus Christus ablehnt, auszuhalten. Diese Haltung hat Paulus übrigens schlussendlich das Leben gekostet. Denn um der Verbundenheit mit seiner jüdisch-christlichen Glaubensgenossen, um dieser Verbundenheit willen, organisierte er einen Spendenlauf durch die ganze damalige ihm bekannte Welt. Fuhr er von einer Gemeinde zur anderen, um Geld einzusammeln, als Zeichen dafür, dass man nach wie vor mit Jerusalem verbunden ist. Brachte das Geld selbst dorthin. Es gab Warnungen, geh nicht dorthin, man wird dich dort fangen, man wird dich umbringen. Geh nicht dorthin, und er hat es trotzdem gemacht. Also, was er geschrieben hat im Römerbrief, waren nicht nur Worte, sondern da folgten auch Taten. Als er dann in Jerusalem gefangen genommen wurde, begann seine letzte lange Reise nach Rom. Vermutlich zu seiner Hinrichtung, und auf dem langen Weg dorthin schreibt er diesen Brief. Wenn er also an die Seinen denkt, dann ist er im tiefsten Inneren erschüttert. Er schreibt in der Gegenwart Christi, in dessen Klarheit er sich seit seiner eigenen Lebenswende geborgen und gehalten fühlt. In dieser Gegenwart Christi brechen Schmerzen auf, brechen die Emotionen hervor. Denn es gibt sie ja wirklich, diese schmerzvolle Trennungslinie, aber wie können wir sie vielleicht in einem kurzen Satz festhalten für uns, damit wir verstehen, warum es so schmerzhaft ist. Da möchte ich Ihnen vorstellen oder vorschlagen den Satz von Shalom Ben-Churim, dem jüdischen Religionsphilosophen. Er hat gesagt, der Glaube Jesu eint uns, aber der Glaube an Jesus trennt uns. Und in diesem Schmerz, eigentlich sind wir doch eins und doch sind wir getrennt, lässt Paulus sich zu dieser Aussage hinreißen, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder. Mit anderen Worten, Paulus würde seine eigene Seligkeit dafür hergeben, dass das Volk Israel gerettet wird. Und hier, meine ich, begegnet uns genau das Gegenteil von dem, was wir heute so oft sehen. Menschen, die von etwas überzeugt sind und mit Gewalt die anderen auf ihre Seite ziehen wollen. Das Gegenteil von dem, womit Islamisten die freie Welt bedrohen. Da heißt es, du bist nicht der gleichen Überzeugung, deswegen bringen wir dich um. Bei Paulus ist es genau umgekehrt. Kannst du nicht meinem Weg folgen? Würde ich am liebsten mein Innerstes verpfänden, mein Leben weggeben, mich selbst drangeben, um dir den Weg zu eröffnen. Hier begegnet uns eine klassische, christliche, liebevolle Selbstlosigkeit, die vom Kreuz herkommt, selbstlos und liebevoll, die selbstlos und liebevoll andere umwirbt, mit aller Leidenschaft und mit aller Achtung. Und das ist auch der Puls, der jede Mission eigentlich bewegen sollte. Es ist nicht die Besserwisserei, ich weiß es besser als du, sondern die Bereitschaft, sich selbst um der anderen willen zu verlieren, die der Puls von Mission sein sollte. Leider ist diese Leidenschaft, die Bereitschaft zur Leidenschaft, viel zu selten. Viel zu selten ist dieser missionarische Eifer, der bereit ist, sich selbst wegzugeben. Freilich, in der Bibel, da finden wir noch weitere Beispiele, Gott sei Dank, für diese Art von Selbstlosigkeit. Und zwar finden wir sie im Alten Testament. Es handelt sich um Mose. Nachdem die Israeliten sich am Berg Sinai vom wahren Gott losgesagt hatten, und stattdessen ein goldenes Stierbild angebetet hatten, flehte Mose zu Gott: Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus dem Buch des Lebens. Mose selbst wollte getilgt werden, um seine Volksgenossen zu retten. Aber Gott erwiderte ihm: Ich will aus meinem Buch nur die tilgen, die an mir persönlich sündigen. Jesus selbst ist derjenige, der unschuldige Gottessohn, der sein Leben für uns verpfändet hat, für die ganze Menschheit. Hat er in seinem Sterben die dunkle Nacht der Verdammnis an sich selbst geschmeckt und in sich aufgesogen, damit es nicht die trifft, die er liebt, nämlich dich und mich. So ist er zum Weg geworden, auf dem wir zu Gott finden können. Immer und immer wieder sehen wir das also als Antrieb. Die Bereitschaft, sich wegzugeben für andere. Wir wissen nun, wie die Sache mit Mose und den abtrünnigen Israeliten dann weitergegangen ist. Gott hat ihnen vergeben und sie in das Land der Verheißung geführt. So hat die Traurigkeit des Mose sich wohl in Freude verwandelt. Dass die Traurigkeit des Paulus sich in eine hoffnungsvolle Stimmung verwandelt, das ist wohl der Überzeugung zu verdanken. Bei uns Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Denn zwei Kapitel später schreibt Paulus: So, auf jeden Fall wird ganz Israel gerettet werden, wer Gottes Verheißungen und Gottes Liebe kennt. Er darf größere Hoffnung haben als jede Traurigkeit. Die Hoffnung des Priesters für die Anna war groß genug. So konnte Anna eintauchen in die Hoffnung, dass es etwas Größeres gibt, das mich trägt. Die Hoffnung des Paulus für sein Volk war größer. Und er durfte erleben, dass Mitglieder seines Volkes zum Glauben kommen. Er durfte nicht die Vollendung erleben, dass ganz Israel schon gerettet sei. Das wird noch kommen. Noch warten wir darauf. Aber was ist denn nun mit unserer Traurigkeit, wenn wir an die denken, die wir so gerne auch in der Gegenwart Christi leben sehen würden? Was ist mit, sagen wir so, mit unseren Kindern? Was ist mit unseren Zeitgenossen? Was ist mit denen, die unseren Glauben nicht teilen? Nicht oder nicht mehr. Menschen, die wir kennen und sich abgewandt haben. Kinder, die wir geliebt haben, gesegnet haben, für sie gebetet haben und sich doch auf einen anderen Weg bewegen. Was ist mit unserer Traurigkeit? Wie können wir in die Hoffnung eintreten, die Paulus in seinem Herzen trug, die Jesus veranlasst hat, ans Kreuz zu gehen? Wie können wir in diese Hoffnung eintauchen? Ich glaube, der erste Schritt ist noch schwierig für uns, denn wir können nur für andere hoffen, wenn wir sie in unserem Herzen tragen. Das heißt für uns, dass wir diejenigen in unser Herz ziehen und mit ihnen, die wir gern auf unserem Glaubensweg begleiten wollen. Machen wir es doch heute so, holen wir jemanden vor unser inneres Auge, holen wir jemanden hierher, eine Person, die wir schätzen, aber von der wir wissen, auf der Ebene des Glaubens kommen wir im Moment nicht zusammen. Und dann machen wir einen nächsten Schritt in die Sehnsucht, in die Hoffnung. Ich möchte mir vorstellen, wie wir beide gegenüber sitzen und uns anlächeln und sagen, wir sind beide sowas von anders. Aber wir teilen die gleiche Hoffnung, die gleiche Barmherzigkeit und Güte. Wir können sogar Geschichten des Glaubens erzählen, wie Jesus Christus in unserem Leben gewirkt hat. So nehmen wir sie in unser Herz mit Traurigkeit und umhüllen sie mit unserer Sehnsucht. Solange es noch nicht erfüllt ist, ist Zeit, das im Herzen weiterzutragen, zu beten, zu hoffen und sie nicht loszulassen. Mit einem Eifer, der vielleicht dem Eifer des Paulus entspricht, der Eifer, der sich selbst zurücknehmen kann, um sich für die anderen hinzugeben. Und vielleicht ist ein Schritt in diese Hingabe, treu zu bleiben im Gebet, treu auf einer ganz einfachen menschlichen Ebene, mit ihnen Kontakt halten, mit den Menschen Gespräche führen, die uns auf dem Herzen liegen, wo wir sagen, so schade, wir können unseren Glauben nicht teilen. Die Traurigkeit, die Paulus erfüllt hat, darf sich und hat sich gewandelt, darf sich wandeln und auch unsere Traurigkeit, wenn wir es zulassen, darf und wird sich wandeln, denn das Kreuz Christi hat Kraft. Anna hat es erlebt und diese Kraft, dieser Kraft vertrauen wir den Menschen an. Amen.
Bei dir aus, was mich hindert.
noch ein paar Dinge bekannt zu geben. Die Einlagen der vergangenen Wochen betrugen insgesamt ziemlich genau 800 Euro. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für die Begegnung von Christen und Juden in Bayern bestimmt. Die nächsten Veranstaltungen, herzliche Einladung an alle Senioren zum Mühlenfest am 4. August, dürfte der Donnerstag sein. Es gibt wieder Pizza und anschließend Kuchen. Beginn klassischerweise um 12 Uhr, oder?
Ja.
Das richtig? Prima. Der Gottesdienst am nächsten Sonntag findet um 10.30 Uhr statt und wird gehalten von Prädikantin Eib in Buxheim. Pfarrer Schieneis hat einen wohlverdienten Urlaub vom 1. bis 15. August und wird vertreten vom 1. bis 12. vom Pfarrer Müller aus Dickenreishausen und die restlichen Tage von Pfarrer Burkhardt aus Steinheim. Die Kontakte gibt es auf dem Zettel, der dann draußen ausliegt. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben? Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen.
Lasst uns beten. Ich habe von der einen Person gesprochen, die vielleicht jetzt in unserem Inneren vorhanden ist, in unseren Gedanken, in unserer Sehnsucht. Herr Jesus Christus, und diese eine Person bringen wir dir. Wir legen sie in deine Gegenwart. Möge dieser Mensch deine Klarheit und deine Güte erfahren, sodass wir dereinst uns gegenüber sitzen können und unsere Glaubensgeschichte uns erzählen dürfen. Gegenüber sitzen wollen wir auch dereinst dem Volk Israel und uns gegenseitig unsere Glaubensgeschichte erzählen. Dafür beten wir, dass dies einst geschehen möge, dass die beiden Völker, das Volk Gottes, das Volk Israel und das Volk der Christenheit zusammenkommen, sich verstehen in deiner Gegenwart und ihre Glaubensgeschichte sich gegenseitig erzählen können. Wir beten für alle Fundamentalisten in allen Religionen. Hilf ihnen, Liebe, Selbsthingabe, Zurückhaltung und Respekt höher zu werten als Rechthaberei, Besserwisserei und Gewalt. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Zu dir beten wir für die Menschen in Syrien und in der Türkei. Führe sie in eine Gesellschaft voll Frieden und Gerechtigkeit. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Zu dir beten wir für Jüdinnen und Juden, unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Hilf ihnen, Frieden zu erleben und Frieden zu geben. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Zu dir beten wir für die Menschen in den Krisenregionen aller Welt. Hilf ihnen, aufeinander zu hören, statt aufeinander zu schießen. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. So beten wir mit Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen.
stehe, du warst schon da.
Wenn wir suchen, Gott. Ewigkeit.